Ein ungewöhnlicher Text, so mitten im Mai, wo wir ja schon im Frühling und Sommer angekommen sind. Ich bin ja froh, dass ich erst heute hier bin und nicht letzten Sonntag, weil ich weiß gar nicht, ob ich letzten Sonntag bis hier hingekommen wäre, bei all dem Trubel, den ihr in Dortmund letzte Woche hier erlebt habt. Maria von Magdala und ihre Begegnung mit dem Auferstandenen ist ein Text, der auch mich im letzten Jahr immer wieder mal begleitet hat. Denn ich habe gerade an diesem Text gemerkt, Menschen werden und wurden verändert, wenn sie Jesus begegnen. Und das ist doch etwas, was wir uns auch wünschen. Ich habe jetzt mit einer Freundin gesprochen, wir haben so seit 5 Jahren eine Zweierschaft und wir haben uns darüber unterhalten, was heißt das denn überhaupt, Jesus zu begegnen, verändert zu werden, sich ihm hinzugeben. Und im Grunde genommen merken wir, das sind so Worte, die wir gar nicht richtig füllen können. Und vielleicht kann uns so ein Text und das, was dieser Maria aus Magdala da begegnet ist, vielleicht kann er auch uns auf eine Spur bringen, wie wir verändert werden können, wenn wir diesem Jesus begegnen. Und deshalb, ich glaube 7 Wochen nach Ostern, eigentlich ein Ostertext. Diese Frau wird uns heute beschäftigen. Und ich habe diese Predigt in so 7 Abschnitte aufgeteilt. Und wir werden nach jedem Abschnitt eine kurze Pause machen. Eine Pause, wo wir leise Musik hören werden und wo wir einen Denkanstoß bekommen und mit in diese Pause hineinnehmen, was das, was da Maria begegnet ist, mit uns, mit dir und mir zu tun hat. Maria Magdalena war eine ganz besondere, außergewöhnliche Frau. Gerade von ihr wird in allen 4 Evangelien berichtet. Das ist schon sehr ungewöhnlich für Frauen der damaligen Zeit. Sie gehörte zur erweiterten Jüngerschaft Jesu. Doch bevor sie dahin kam, hat sie ein sehr dramatisches Leben gehabt. Ich habe mir vor kurzem auch im Zusammenhang mit dieser Predigt den Film gekauft über Maria von Magdala, einen Spielfilm, wo sehr eindrücklich von ihrem Leben berichtet wird, natürlich in Spielfilmform. Denn Maria von Magdala war eine Frau, deren Leben von Dämonen bestimmt war. Sie war besessen. Sie hatte Belastungen, Abhängigkeiten, wirre Gedanken und auch körperliche Schmerzen. Nach Lukas 8 tobten in ihr 7 Dämonen. Auch wenn wir uns das nicht so vorstellen können, allein die Zahl 7 drückt schon eine Wahnsinnsmacht aus. Und ihr Leben wurde ganz anders, neu, als sie Jesus begegnet war. Aus der besessenen Frau wurde eine Befreite. Maria aus Magdala kam aus der Stadt Magdala, eine Stadt, die durch den Fischhandel sehr, sehr reich geworden war. Und auch Maria von Magdala war, nach dem, was wir lesen, eine reiche Frau. Wahrscheinlich war sie nicht verheiratet, denn sonst würde ihr Name nicht definiert über ihren Heimatort, sondern über den Namen ihres Ehemannes. Nach ihrer Heilung, nach der Begegnung mit Jesus, verließ Maria ihre Heimatstadt und schloss sich den Jüngern um Jesus an. Auch finanziell unterstützte sie diese Gruppe dann in einem hohen Maß. Diese Frau stand ganz treu an Jesu Seite. Und vor allem in Jesu dunkelster Stunde am Kreuz, da war sie in seiner Nähe. Sie erlebte die Kreuzigung, den Tod und den Schmerzensschrei Jesu ganz hautnah. Viele andere hatten sich abgesetzt, hatten Angst, hatten sich verkrochen. Doch Maria und einige ganz wenige harrten bei Jesus aus. Sie waren für ihn da in seiner schwersten Stunde. Für ihn, der doch sein ganzes Leben dem Dienst an den Menschen gewidmet hatte. Und Marias Treue wurde ein Stück belohnt, denn sie war auch die Erste, die bemerkte, dass das Grab leer war. Sie war die, die im Grunde genommen die Kreuzigung, den Tod und die Auferstehung bezeugen konnte, auch wenn das im Zeugenrecht der damaligen Zeit eigentlich nichts galt. Ich möchte jetzt auf diese 7 Stationen und auf diesen langsamen Veränderungsprozess der Maria eingehen. Denn diese Veränderungen haben Bedeutung für unser eigenes Leben. Und wir steigen ein etwas früher als das, was Christine eben in dem Predigttext gelesen hat, nämlich in Johannes 20, die Verse 1 und 2. Am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria aus Magdala frühmorgens zu dem Grab und erblickte den Stein weggerollt von dem Grab. Und sie läuft zurück zu Simon, Petrus und zu dem Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht hatten. Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau in der Nacht vorher keine Ruhe gefunden hat. All ihre Hoffnungen, all das, was sie für ihre Zukunft sich gedacht hat, sind begraben mit dem Tag, als Jesus starb. Und so steht sie ganz früh auf. Sie will ans Grab, sie will noch einmal diese Gegenwart Jesu spüren. Übrigens begibt sie sich damit in Lebensgefahr, denn nach römischem Recht wurde jemand, der bei der Trauer erwischt wurde, um einen Menschen, der hingerichtet worden war, auch hingerichtet. Doch das ist, glaube ich, Maria in der Situation vollkommen egal. Ist ihr nicht eh der Boden unter den Füßen weggezogen worden? Ist sie nicht entmutigt, verzweifelt und ohne Hoffnung? Und dann steht sie da vor dem Grab. Und dann sieht sie, dass die Gruft offen ist und der Stein zur Seite gerollt wurde. Der Gedanke, dass Jesus auferstanden sein könnte, was er ja vorher immer mal wieder angekündigt hatte, der kommt ihr in dieser Situation überhaupt nicht. Dafür ist sie im Moment noch blind. Maria ist einfach entsetzt. Und sie ist so von ihrem Schmerz überwältigt, dass sie so schnell wie sie kann sich rumdreht und zurückläuft und den Jüngern erzählt, dass der Leichnam weg ist. All ihre Not, die sie in der letzten Zeit erlebt hat, die Verhaftung Jesu, die Geißelung, die Kreuzigung, all das findet jetzt einen neuen Höhepunkt. Jetzt ist auch noch der Leichnam weg. Und sie kann nicht trauern da, wo sie gerne möchte. An dieser Stelle wollen wir kurz innehalten und nachdenken. Gibt es nicht auch in unserem Leben Situationen, wo wir keine Hoffnung mehr haben? Wo wir alle Hoffnungen begraben und wo eine Ausweglosigkeit vor uns steht? Maria aber stand am Grab draußen weinend. Und wie sie nun weinte, beugte sie sich vor ins Grab. Maria macht eine Erfahrung, die viele Menschen machen. Wenn sie traurig sind, wenn sie Schmerzen haben, dann sind sie allein. Die Jünger gehen nach Hause. Was sollen sie hier am Grab? Jesus ist nicht hier. Außerdem, wer weiß, was ihre Feinde wohl vorhaben. Sie lassen Maria alleine zurück. Sie trösten sie nicht, so wie man das doch eigentlich machen würde. Für sie hat das Grab keine Bedeutung mehr. Aber Maria kann nicht gehen. Sie kann sich nicht vom Grab lösen. Sie braucht diesen Ort, auch wenn sie nicht weiß, wo der Leichnam ist. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich so Bilder vor mir, wie sie weinend voller Verzweiflung da am Grab steht, wie der Schmerz schier unerträglich für sie ist. Und Maria lässt ihren Tränen freien Lauf. Sie beugt sich vor, sie schaut noch einmal ins Grab. Vielleicht hat sie ja was übersehen, obwohl sie vom Kopf her genau weiß, sie hat richtig geschaut. Sie weiß, dass das Grab leer ist. Doch Maria schaut noch einmal genau hin. Sie wendet sich ihrem Schmerz noch einmal genau zu und schaut ihn an. Maria läuft entgegen der Jünger nicht weg vor ihrem Schmerz. Wie geht es dir? Fliehst du vor dem Schmerz oder beugst du dich und schaust noch mal genau hin, wie Maria es getan hat? Schmerz, vor dem wir fliehen wollen, der läuft uns nach. Der holt uns wieder ein, der lässt uns nicht los. Aber Schmerz, den ich anschaue, dem ich mich stelle, den kann ich besiegen und den kann ich überwinden. Und da ist es doch die Frage, wo ist es in deinem, wo ist es in meinem Leben dran, dass ich mich dem Schmerz stelle, der mir begegnet. Und sie sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen am Kopf und einen am Fuß, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und sie sagen zu ihr: Frau, warum weinst du? Maria antwortet: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Engel begegnen der Maria. Wahrscheinlich haben sie schon die ganze Zeit in dem Grab gesessen. Einer am Fuß und einer am Kopfende. Das war in der damaligen Zeit ein Zeichen für die Totenwache. Doch auch für sie war Maria zunächst blind. Meist hören wir doch in der Bibel, dass das Erscheinen der göttlichen Boten Aufsehen erregte, die Menschen in Furcht und Schrecken versetzt. Doch Maria ist wie eingefangen in einem Käfig. Sie hat überhaupt keinen Gedanken dafür, dass diese Engel ihr vielleicht Angst machen könnten. Sie ist so in ihrer Trauer gefangen, dass sie für das Außergewöhnliche dieser Situation überhaupt keinen Blick hat. Und die Engel, sie fordern Maria heraus. Frau, warum weinst du? 4 Worte nur. Sie geben keine vorschnellen Tipps, was Maria vielleicht tun sollte, sondern sie stellen nur eine einfühlsame Frage. Die Engel geben Maria Raum, ihren Schmerz zu formulieren. Und Maria reagiert auf diese Ansprache der Engel und sie tritt ein Stück heraus aus ihrer Isolation, aus ihrem Käfig. Sie formuliert ihre Angst und ihre Sorge. Und ganz deutlich wird in diesen Versen, dass Maria davon ausgeht, dass man den Leichnam Jesu gestohlen haben soll. Sie denkt immer noch nicht an Auferstehung. Sie bringt keine Verbindung, dass die Boten, dass diese Engel vielleicht auch Boten der Auferstehung sein könnten. Nein, noch ist Maria nur mit dem Tod beschäftigt und nicht mit der Auferstehung und dem Leben. Und doch spüren wir eine kleine Wende in Marias Verhalten. Denn sie redet von ihrem Schmerz. Und dieses Reden ist ein erster Schritt zur Heilung. Vielleicht kennen wir das auch von unserem Leben. Auch ich begegne in meinem Leben Engeln. Das sind Menschen, die mich begleiten, Menschen, die mir helfen, Menschen, die da sind, wenn ich meine Sorgen und Ängste nicht mehr in Worte fassen kann. Und die mir Mut machen, die mir zuhören und die neben mir stehen. Kennst du das auch? Diese Erfahrung, dass Menschen für dich zum Engel geworden sind? Johannes 20, die Verse 14 und 15. Nachdem sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus ist. Jesus sagt zu ihr: Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meinte, dass es der Gärtner sei und sagt: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir, wohin du ihn gelegt hast, ich will ihn holen. Interessant in den Begegnungen des Auferstandenen mit den Menschen, wo es ja viele von gab, dass die Menschen Jesus nicht erkennen. Er war doch so lange bei ihnen. Irgendwie muss etwas anders sein an ihm. Oder die Menschen konnten sich gar nicht vorstellen, dass er wieder auferstanden ist. Was, ich glaube, ja nachvollziehbar ist. Wer rechnet schon mit einer Auferstehung? Erst durch Handlungen fällt bei ihnen der Groschen. Das ist Jesus. Erinnern wir uns an die Emmausjünger. Erst als Jesus das Brot gebrochen hatte und wieder weg war, da klickt es bei ihm. Erinnern wir uns an den ungläubigen Thomas. Erst als er anfassen durfte, da glaubte er. Auch hier ist es so, dass Maria von Jesus angesprochen wird. Und zunächst erkennt sie ihn nicht, selbst da noch nicht. Sie hält ihn für den Gärtner. Und dann stellt Jesus eine Doppelfrage. Er greift die Frage der Engel noch einmal auf und ergänzt sie. Was weinst du, wen suchst du? Jesus hatte erkannt, Maria ist eine verzweifelte, suchende Frau. Und Maria formuliert zum dritten Mal ihren Schmerz über den Verlust. Zuerst bei den Jüngern, dann bei den Engeln und jetzt bei Jesus selbst. Sie erkennt immer noch nicht, dass Jesus leibhaftig vor ihr steht. Noch ist sie zu sehr gefangen in ihrem Schmerz, dass der Blick getrübt ist und nicht frei ist. Sie will den Leichnam haben, damit sie trauern kann. Noch ist Maria blind. Wie ist es bei mir? Gibt es da auch Begebenheiten, wo ich Jesu Gegenwart gar nicht wahrnehme? Vielleicht manchmal im Rückblick? Kannst du dich an solche Begebenheiten erinnern, wo du hinterher gemerkt hast, da bin ich doch ein Stück Jesus begegnet? Da hat er mit mir gesprochen. Gibt es das in deinem Leben? Johannes 20, Vers 16. Jesus sagt zu ihr: Maria. Sie wendet sich ihm zu und sagt zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt, mein Meister. An dieser Stelle werden die Mauern der Trauer und des Leides durchbrochen. Ein einziges Wort, ihr ausgesprochener Name. Dieses Wort zeigt Maria: Hier steht doch mein Meister. Diese Anrede öffnet Maria die Augen. Und ich kann mir vorstellen, wie das sich in ihrem Gesicht widerspiegelt. Unbändige Freude. Das zeigt auch ihre Antwort, Rabuni, das heißt nämlich mein Meister. Maria hört die Stimme Jesu und erkennt ihn. So wie Jesus es einmal formuliert hat, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Der Schleier über Marias Augen ist weg. Eine innere Wende vollzieht sich, da ist der Knoten geplatzt. Dieser Knoten der Trauer und des Schmerzes wird gelöst und wird zu einer unbändigen Freude. Wir können uns das, glaube ich, vorstellen, wie ihr Gesicht aufstrahlt. Maria wendet sich ganz Jesus zu. Sie wagt erneut das Risiko der Liebe zum Leben hin. Jesus lebt und gibt ihrem Leben damit einen neuen Sinn und eine neue Freude. Der Auferstandene begegnet ihr und ruft sie bei ihrem Namen. So wie es einmal der Prophet Jesaja, übrigens der Lieblingsprophet des Johannes, gesagt hat: Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das erlebt Maria. Diese Umkehr von der Furcht zu einer tiefen Freude. Geht es mir nicht auch oft so, dass ich so direkt angesprochen werden möchte von Jesus mit meinem Namen? Was wäre das doch toll! Jesus möchte mich ansprechen. Er spricht mich an auf seine Art und Weise. Teresa von Avila hat das einmal so ausgedrückt. Sieh, dass er dich ansieht. Schau genau hin, wie liebevoll er zu dir blickt. Nie ernst. Jesus ist dein Diener geworden, der dir die Füße wäscht und sein Leben für dich, seinen Freund, seine Freundin hingibt. Spürst du die Liebe in seinem Blick? Hör doch, wie er dich bei deinem Namen nennt. Stell dir vor, er steht vor dir und sieht dich an. Schau genau hin, spüre seinen Blick. 20, Vers 17. Jesus sagt zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht hinaufgefahren zum Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ein Satz, der dem Maria doch eigentlich erstmal vor den Kopf stoßen muss. Seltsam, dass Jesus das sagt. Würde nicht jeder von uns vor Freude auf den anderen zulaufen und ihn umarmen? Doch Jesus wehrt Maria ab. Die Frau, die eigentlich wahrscheinlich eine der intensivsten Beziehungen zu ihm hatte, die wehrt er ab und hindert sie an der Berührung. Mich hat eigentlich dieser Satz fast wütend gemacht. Wie kann Jesus sowas sagen? Und dann habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass die Übersetzung auch heißen könnte: Halte mich nicht fest. Und ich muss sagen, da sind mir die Augen aufgegangen. Da bekam die Aussage Jesu für mich einen Sinn. Denn Jesus möchte Maria sagen: Lass los. Ich bin nicht auferstanden, um das alte Leben mit dir und euch wieder aufzunehmen. Unsere Beziehungen werden sich verändern und ich werde zu meinem Vater gehen. Ich bin auferstanden, ja, und ich habe für dich und die Jünger einen Auftrag. Geh hin, erzähl den Jüngern, was du gesehen hast. Denn ich bin auferstanden für alle Menschen, Maria. Nicht nur für dich. Lass du los. Maria muss diese Worte hören, damit sie sich üben kann in der Kunst des Loslassens. Damit sie frei wird für neue Aufgaben. Die Worte in der Übersetzung Luthers klingen schroff und unfreundlich. Doch eigentlich spielen diese Worte eine unendlich liebevolle, seelsorgerliche Haltung Jesu wider. Denn er begegnet der Maria, er zeigt ihr die Trauer, darfst du ein Stück ablegen. Und er bereitet sie vor. Er bereitet sie vor auf ihre neuen Aufgaben und auf seine endgültige Abwesenheit. Das alles kann Maria bewältigen. Jetzt kann sie es bewältigen, weil sie eine neue Beziehung zu Jesus erlebt und spürt, dass sich da Neues entwickelt. Das ist eine Beziehung des Loslassens, aber auch eine Beziehung der Verbundenheit der Herzen. Was ich krampfhaft festhalten will, das wird sich mir entziehen und Beziehungen werden scheitern. Ich weiß, wie schwer es ist, loszulassen. Es gibt Situationen in meinem Leben, wo es mir unendlich schwer fällt und wo ich immer noch auf dem Weg bin. Und da möchte ich immer wieder ganz neu lernen, das in Gottes Hände zu legen, was mich bewegt. Wie ist es bei dir? Kennst du auch Situationen, wo das Loslassen dran wäre, und wo du gefragt bist, Loslassen zu praktizieren? 20, Vers 18. Maria von Magdala läuft und bringt den Jüngern die Botschaft: Ich habe den Herrn gesehen Und dies hat er gesagt. Jesus hat Maria die Augen geöffnet. Von einer Blinden wurde sie zu einer sehenden Frau. Er hat ihr ganz deutlich gemacht, dass ihr Leben, ihre Beziehung zu ihm verändert ist und dass sie auf neuen Füßen stehen muss. Und Maria hat gehört und gehorcht. Sie erfüllt den Auftrag Jesu. Sie geht und erzählt den anderen von dem, was sie gesehen hat. In der Erfüllung des Sendungsauftrages Jesu, da zeigt Maria ihre Liebe zu ihm. Maria geht verwandelt aus dieser nachösterlichen Begegnung heraus. Für sie heißt Ostern, ich werde vom Jünger Jesu zum Zeugen der Auferstehung. Ostern bleibt für Maria genau wie für uns kein privates Erleben mit dem Auferstandenen. Nein, zu Ostern wird Maria zu einer Apostolin, einer Botin der frohen Botschaft. Jesus ist auferstanden. Voller Selbstvertrauen, voller Freude, voller Hoffnung geht sie zurück zu den Jüngern und bringt diese Botschaft zu ihnen. Die Frau, die ohne Hoffnung zum Grab kam, die in der Ausweglosigkeit stand, steht jetzt da und läuft zurück, voller Freude, voller neuer Hoffnung. Wo gebe ich meinem Glauben Sprache? Wo nehme ich den Sendungsauftrag wahr und erzähle von dem, was Jesus in meinem Leben gewirkt hat? Wo werde ich Botschafter der Liebe Jesu? Und wo kann ich da in der nächsten Woche ganz neu mit starten, der den Weg der Maria von der Blinden zur Sehenden, von der Hoffnungslosen zur Frau voller Hoffnung beschreibt? Herr, wo bist du? Wo bist du geblieben? Wo haben sie dich hingelegt? Ich stehe vor der Gruft und schaue zaghaft hinein und starre entsetzt in die Leere und suche verzweifelt nach deinen Spuren, nach Spuren deines Lebens, weil ich dich grüßen will, weil ich dich berühren will, weil ich dich sehen will. Und ich setze mich vor dein Grab, traurig und weinend, verzweifelt und verlassen, allein und einsam, und ich denke zurück. Und ich erinnere mich dessen, was du getan hast in meinem Leben, im Leben anderer, durch andere in meinem Leben und durch mich im Leben anderer. Und da, wo ein leeres Grab gähnt, wo Dunkelheit mich einfängt, wo feuchte Kälte mich umgibt, da, wo keine Zukunft mehr zu sein scheint, da rufst du mich bei meinem Namen, nicht aus dem leeren Grab, aus dem Leben, nicht aus der Dunkelheit, aus dem Licht, nicht als Leichnam, als der lebendige Herr, nicht im Tod, nein, in der Auferstehung. So zeigst du dich mir neu und ganz anders. Und ich staune und ich weine und ich jauchze, weil du dich mir neu schenkst, ganz anders, noch reicher, mein Herr und mein Gott. Amen.